Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal geht es um ein ganz zentrales Ereignis der Kirchengeschichte. Ja, ohne dieses Ereignis gäbe es vermutlich gar keine Kirchengeschichte. Denn bereits einige Jahrzehnte nach dem Tod und der Auferstehung Jesu wäre es vermutlich um das Christentum sehr, sehr ruhig geworden. Und das liegt unter anderem daran, dass Jesus selbst dorthin zurückgekehrt ist, wo er hergekommen war, nämlich an die Seite seines himmlischen Vaters. Auf der Erde zurückgeblieben sind die Apostel und einige hundert, vielleicht auch ein paar tausend Nachfolger Jesu, die sich noch gar nicht so richtig vorstellen konnten, wie es mit ihrem Glauben nun weitergehen sollte. Das zweite Kapitel der Apostelgeschichte beginnt mit einer Zeitangabe, die manchmal für Verwirrung sorgt. Da ist nämlich vom Pfingstfest die Rede, das in christlich geprägten Ländern im Gedenken an die Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert wird. In der Apostelgeschichte ist jedoch das jüdische Pfingstfest gemeint. In den 5 Büchern Mose wird es Wochenfest, Fest der Ernte oder auch Tag der Erstlinge genannt und hatte den Charakter eines Erntedankfestes. Es wurde 7 Wochen nach dem Passafest gefeiert. In dem Zeitraum dazwischen fand die Weizenernte statt. Zur Zeit des Neuen Testaments hatte das jüdische Pfingst- oder Wochenfest aber bereits eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Während das Passafest an den Auszug aus Ägypten erinnerte, gedachten die Israeliten an Pfingsten daran, wie sich Gott ihnen am Berg Sinai offenbart hatte. Zum zweiten Mal werden wir miterleben, wie ein ursprünglich jüdisches Fest eine neue, eine zusätzliche, ja, eine christliche Bedeutung bekommt. Erinnern wir uns daran, wie es beim Passafest war, das ja eigentlich an den Auszug aus Ägypten erinnert. Damals hatte der Pharao die Israeliten nicht weglassen wollen. Deshalb schickte Gott insgesamt 10 Plagen über die Ägypter. Die letzte bestand darin, dass Gott in einer ganz bestimmten Nacht die Erstgeborenen in jedem Haus tötete. Doch die Erstgeborenen der Israeliten wurden verschont, weil die Israeliten die Türpfosten jedes Hauses, das sie bewohnten, mit dem Blut eines geopferten Lammes bestrichen. An diesen gekennzeichneten Häusern, so hatte Gott versprochen, wollte er gnädig vorübergehen. Das Opferlamm musste also sterben, um durch sein Blut menschliches Leben zu retten. Dass Jesus etwa 1300 Jahre später, ausgerechnet während des Passafestes starb, war kein Zufall. Die symbolische Bedeutung des Todestages Jesu war für jeden Menschen in Israel mit Händen zu greifen. Und der Apostel Paulus schrieb später in seinem Brief an die Korinther: Auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Auch das jüdische Pfingstfest, das daran erinnern sollte, wie sich Gott den Israeliten am Berg Sinai offenbart hat, bekam eine neue zusätzliche Bedeutung. Denn Gott offenbarte sich den Aposteln und wahrscheinlich auch weiteren Jüngerinnen und Jüngern auf einzigartige Weise. Auch die Bedeutung des jüdischen Pfingstfestes als Tag der Erstlinge oder Erstlingsfrüchte hat eine neutestamentliche Entsprechung. Denn im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: Denn wie sie, die Menschen, in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Kurz zusammengefasst, das jüdische Passafest bekam für die ersten Nachfolger Jesu durch seinen Opfertod eine zusätzliche Bedeutung. Und das jüdische Pfingstfest durch die Auferstehung Jesu und wie sich Gott danach den Menschen offenbarte. Hören Sie nun aus dem 2. Kapitel der Apostelgeschichte den 1. Vers. Dort wird berichtet: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Wenn man diesen Vers möglichst wörtlich aus dem griechischen Originaltext übersetzt, dann müsste die erste Hälfte eigentlich lauten: und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Diese Formulierung deutet an, dass an diesem Tag etwas in Erfüllung ging, was schon seit langer Zeit im Verborgenen vorhanden war. So sieht es auch der Apostel Jakobus, der später beim sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem auf den alttestamentlichen Propheten Amos verweist. Und Amos wusste bereits, dass sich Gott nicht nur dem Volk Israel, sondern auch den Heiden offenbaren würde. Halten wir also fest, die Israeliten feierten wieder einmal ihr Pfingstfest, wie sie es seit vielen Generationen taten. Doch diesmal sollte etwas Besonderes geschehen. Weil Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben, vom Tod auferstanden und in den Himmel zurückgekehrt war, sollte bei diesem Pfingstfest in Erfüllung gehen, was Gott schon vor langer Zeit geplant hatte. Vers 2. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Wer genau in dem Haus saß, als das geschah, wird hier leider nicht gesagt. Ganz sicher die 12 Apostel, aber darüber hinaus vielleicht auch noch die weiteren rund 120 Personen, die bereits in Kapitel 1, Vers 15 genannt wurden. Um von dem ganzen Ereignis keinen falschen Eindruck zu bekommen, sollten wir sehr genau darauf achten, was tatsächlich im Bibeltext steht und was man nur allzu leicht unabsichtlich hineininterpretiert. So ist in Vers 2 von einem Brausen die Rede und in Vers 3 von seltsamen Zungen, die sichtbar werden. Das heißt, der Heilige Geist, der sich damals auf diese Weise bemerkbar machte, nutzte zwar den Hör- und Sehsinn der anwesenden Menschen. Er selbst jedoch blieb unsichtbar. Und auch das, was die Menschen zu hören und zu sehen bekamen, wird nur sehr vage beschrieben. Es geschah ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind. Das heißt, die Leute fühlten sich an das Brausen eines gewaltigen Windes erinnert, obwohl durch eine Fensteröffnung im Haus allenfalls ein kleines Lüftchen wehte. Eine Bekannte von mir hat einmal berichtet, wie sie das Herannahen eines Tornados miterlebt hat. Draußen war es absolut windstill, sagte sie, aber auf einmal hat man ein Geräusch gehört, als ob sich 1000 Güterzüge auf die Stadt zubewegen würden. So ähnlich war es möglicherweise auch in Jerusalem. Aber genau wissen wir es eben nicht. Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Auf manchen alten Gemälden, auf denen diese Szene dargestellt wird, sieht man die Leute mit einer Flamme auf dem Kopf herumlaufen, als ob sie menschliche Kerzen wären. Bei allem Respekt vor den Künstlern und ihren Meisterwerken, auch in Vers 3 heißt es lediglich, es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Von echten Feuerflammen auf ihren Häuptern ist hier nicht die Rede. Fassen wir zusammen. Am jüdischen Pfingsttag kam der Heilige Geist über die 12 Apostel und wahrscheinlich auch über weitere Jüngerinnen und Jünger, die mit ihnen zusammen waren. Bei diesem Ereignis hörten sie vom Himmel her ein beeindruckendes Geräusch, und sie bekamen etwas Ungewöhnliches zu sehen. Das waren Zeichen, die ihnen veranschaulichen sollten, jetzt passiert etwas, was weit über die Bedeutung des jüdischen Pfingstfestes hinausgeht. Gott offenbart sich den Menschen nicht nur dadurch, dass er durch die 10 Gebote und andere Gesetze seinen Willen kundtut, sondern er tauft die Gläubigen mit dem Heiligen Geist, so dass sie ein Teil des Leibes Jesu werden. Sie erinnern sich an die letzte Sendung, da bin ich auf diese Begriffe näher eingegangen. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen, hatte Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt zu den Aposteln gesagt. Und als Leib Jesu wird die christliche Gemeinde bezeichnet, weil die einzelnen Christen so eng mit Jesus verbunden sein sollen, wie die Arme oder Beine eines Menschen mit seinem Leib. Die Taufe mit Feuer, die im Neuen Testament ebenfalls vorausgesagt wird, hat damit übrigens nichts zu tun. Das Feuer steht in der Bibel meistens für das Gericht Gottes oder für die Erprobung eines Menschen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist jedoch kein Gericht, sondern im Gegenteil eine große Gnade. Mir ist bewusst, dass manche Christen den Begriff Feuer als etwas Positives bewerten, und sie beziehen sich meistens auf Vers 3 unseres Bibeltextes, wonach sich angeblich Feuerzungen auf die Häupter der damals anwesenden Christen niederließen. Aber wie gesagt, im Bibeltext ist nur von Zungen, zerteilt wie von Feuer, die Rede. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich eine Zeit lang regelmäßig die Gottesdienste eines Pastors besucht habe, den ich wirklich sehr schätzte. Nur wenn er laut betete, »Herr, lass dein Feuer auf uns niederkommen«, zog ich unwillkürlich meinen Kopf ein Stück ein und fügte still hinzu, »Nicht Feuer, Herr, sondern deinen Heiligen Geist sende uns.« Er meint tatsächlich den Heiligen Geist. Ich komme nun zu Vers 4. »Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.« Vom Heiligen Geist erfüllt werden oder mit dem Heiligen Geist getauft werden? In manchen christlichen Gemeinden legt man großen Wert auf die richtige Vokabel. Mein Eindruck ist, dass das Neue Testament in dieser Hinsicht relativ großzügig ist. Denn in Kapitel 1 der Apostelgeschichte wurde berichtet, und als Jesus mit ihnen, den Aposteln, zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Diese Ankündigung, also die Taufe mit dem Heiligen Geist, geschieht nun offenbar am jüdischen Pfingstfest. Auch wenn in Kapitel 2, Vers 4 nicht wörtlich von der Taufe die Rede ist, sondern dass die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Der Ausdruck erfüllt werden könnte allenfalls andeuten, dass ein Vorgang beendet wurde, der mehrere unterschiedliche Aspekte umfasst. Was ich damit meine, möchte ich Ihnen anhand mehrerer Bibelstellen gern deutlich machen. Am Anfang steht meistens das, was man gern als geistliche Erneuerung eines Menschen oder als Neugeburt bezeichnet. Und zwar im Sinne von Johannes 3, wo Jesus mit den Worten zitiert wird, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Ein zweiter Schritt besteht häufig darin, dass ein Mensch dem Heiligen Geist immer mehr Platz in seinem Leben einräumt und dadurch verändert wird. Im Römerbrief Kapitel 8 beschreibt Paulus diesen Vorgang so: Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Als ein weiterer Schritt wird im Epheserbrief Kapitel 1 die sogenannte Versiegelung mit dem Heiligen Geist genannt. Der Heilige Geist bestätigt und besiegelt damit sozusagen die ewige Beziehung, die zwischen einem Menschen und Gott besteht. Paulus schreibt, »In Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wichtig in diesem Zusammenhang scheint mir auch der folgende Vers aus dem Epheserbrief Kapitel 4 zu sein. Dort ermahnt Paulus die Christen, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Meines Erachtens kann man aus diesen beiden Versen schließen, dass die Versiegelung durch den Heiligen Geist keine exklusive Sache ist, die nur einige wenige Christen erleben, sondern jeder Christ, der die Vergebung der Sünden durch Jesus angenommen hat, wird mit dem Heiligen Geist versiegelt. Außerdem muss als Christ niemand die Angst haben, diese Versiegelung zu verlieren. Aber, so Paulus, Christen sollen zusehen, dass sie den Heiligen Geist nicht betrüben. Zu guter Letzt komme ich noch einmal auf die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Sie hat anscheinend damit etwas zu tun, dass ein Christ ein Teil der Gemeinde Jesu wird, also ein Glied am Leib Christi. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, heißt es dazu: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Wenn es nun in unserem Bibeltext, also in der Apostelgeschichte Kapitel 2, heißt, dass die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt wurden, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die anderen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist bereits hinter ihnen lagen. Im Grunde ist auch nichts anderes zu erwarten. Ich denke, dass sie beispielsweise alle eine geistliche Neugeburt erlebt haben, sonst hätten sie wohl kaum als Apostel tätig sein können. Gern möchte ich noch auf die zweite Hälfte von Vers 4 zu sprechen kommen. Und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ich persönlich bin der Meinung, dass hier nicht die sogenannte Zungenrede gemeint ist, also das Reden oder Beten in einer unverständlichen Sprache, wodurch Gott in besonderer Weise die Ehre gegeben werden soll, sondern hier sind Fremdsprachen im üblichen Sinne gemeint. Denn in Vers 5 folgt die Erläuterung: Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Diese Juden waren aus allen möglichen Provinzen des Römischen Reiches nach Jerusalem gekommen, um gemeinsam das Wochenfest, also das jüdische Pfingstfest, zu feiern. Nicht wenige von ihnen verstanden kein Hebräisch. Aber da es insgesamt 3 Feste im Jahr gab, zu denen die jüdischen Männer den Tempel aufsuchen sollten, mussten sie sich eben auch mit mangelhaften Sprachkenntnissen irgendwie zurechtfinden. Beim Pfingstfest in diesem Jahr sollte allerdings alles ganz anders werden als in den Jahren zuvor. Vers 6. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das Brausen, das die Apostel und möglicherweise noch weitere Jüngerinnen und Jünger drinnen im Haus gehört hatten, war also auch draußen zu hören und lockte die Menschenmassen an. Und diejenigen, die sich sonst ein wenig verloren in Jerusalem vorkamen, weil sie kein Hebräisch konnten, hörten plötzlich mehrere Leute in ihrer Sprache und in ihrem Dialekt reden. Das Seltsame: jedem erging es so, egal aus welcher Gegend oder aus welchem Land er auch stammte. Weiter ab Vers 7. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Ich denke, diese Verse sind ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass die Apostel sowie weitere Personen, die möglicherweise mit ihnen zusammen waren, tatsächlich nicht in Zungen redeten, sondern in verschiedenen Fremdsprachen und Dialekten, die sie von Haus aus eigentlich nicht beherrschten. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass ich das Pfingstwunder, so wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird, für ein einmaliges Ereignis halte, das sich auf diese Weise nicht wiederholen wird. Manche Christen sehen das anders und bitten Gott darum, die Ereignisse von damals noch einmal geschehen zu lassen. Im Rahmen großer Konferenzen etwa warten sie dann manchmal auf das Brausen vom Himmel und auf die Zungen, die sich zerteilt wie von Feuer auf die Gläubigen niederlassen. Mit großem Respekt nehme ich zur Kenntnis, dass sie sich nichts sehnlicher wünschen, als das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben zu spüren. Aber die Ereignisse des Pfingstwunders von damals in die Gegenwart holen zu wollen, das ist meines Erachtens genauso zum Scheitern verurteilt wie der Versuch, die Ereignisse um die Geburt Jesu wiederholen zu wollen. Man stelle sich das mal bildlich vor. Alle Jahre wieder tauchen die Weisen aus dem Morgenland bei König Herodes auf und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, ihn anzubeten. Etwas irritiert würde Herodes zurückfragen, sagt mal, wart ihr nicht schon letztes Jahr hier? Und die Weisen würden antworten, ja sicher, wir haben damals das Kind in einer Krippe gefunden, haben es angebetet und vor ihm unsere Geschenke ausgebreitet. Und weil uns das selbst geistlich sehr vorangebracht hat, haben wir beschlossen, jedes Jahr aufs Neue hierher zu kommen. Bitte glauben Sie mir, dass ich mich nicht lustig mache über diejenigen, die das Pfingstwunder, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird, am liebsten selbst miterleben würden. Ich halte das aber für unmöglich. Denn Gott hat damals, kurz nach der Himmelfahrt Jesu, den Heiligen Geist gesandt und nun ist er hier. Vorher, noch bevor Jesus am Kreuz gestorben war, hatte er seinen Jüngern verheißen, nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 16, »Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.« Statt also wie die Apostel vor 2000 Jahren auf ein Pfingstwunder zu hoffen, sind die Christen heute dazu aufgefordert, den Heiligen Geist in ihrem Leben wirken zu lassen. Er wird euch in alle Wahrheit leiten, sagt Jesus. Zurück zu unserem Bibeltext. Aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 lese ich zum Abschluss noch die Verse 12 und 13. Dort wird beschrieben, wie die Juden, die aus verschiedenen Ländern nach Jerusalem gekommen waren, darauf reagierten, dass sie die Apostel und eventuell auch weitere Jüngerinnen und Jünger plötzlich in ihren Sprachen reden hörten. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, »Was will das werden?« Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, »Sie sind voll von süßem Wein.« Die Annahme, dass die Apostel durch Alkoholgenuss einen Rausch haben könnten, ist übrigens nicht nur eine bloße Gehässigkeit. Denn ein leichter Rausch führt manchmal dazu, dass eine schüchterne Person plötzlich sehr selbstbewusst und redselig wird. Doch darauf allein kommt es natürlich nicht an. Nicht ohne Grund spricht Paulus im Epheserbrief die folgende Mahnung aus. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Die Menschen, die beim Pfingstwunder in Jerusalem dabei gewesen sind, waren gekommen, um das jüdische Pfingstfest zu feiern. Ein Erntedankfest, das aber auch daran erinnern sollte, wie sich Gott den Israeliten am Berg Sinai offenbart hatte. Doch nun offenbarte sich Gott auf eine völlig andere Art und Weise. Er schickte den Heiligen Geist, um aus einzelnen Christen den Leib Jesu, also die christliche Gemeinde oder Kirche, zu formen. Ihr Auftrag wurde von Jesus bereits in Kapitel 1 so formuliert. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Verwunderte Gesichter unter den Juden, die eigentlich nur gekommen waren, um ihr traditionelles Wochenfest oder Pfingstfest zu feiern. Doch dann dieses unheimliche Brausen und eine Schar von Leuten, die seltsamerweise so sprachen, dass jeder Ausländer sie verstehen konnte. Was war da nur los? Petrus sorgt schließlich für Aufklärung und hält die allererste Predigt der Kirchengeschichte. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.